Also. Mit Jonas Ziegler. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr sollen nach Angaben des Beschaffungsamtes im Bundesinnenministerium bis 2028 gelöst sein. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan sei, dass Russland laut interner Analysen 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Veronika Streuer.
Bis Jahresende will das Amt dem Bundestag demnach etwa 100 Beschaffungsvorlagen vorlegen. Dabei gehe es vor allem um mehr Großgeräte wie Flugabwehr oder Transportpanzer. Der Tagesspiegel berichtet außerdem, dass das Bundeskabinett das geplante zweite Gesetz für schnellere Anschaffungen bei der Bundeswehr am 16. Juli verabschieden will. Dadurch sollen in Zukunft bestimmte Einschränkungen wegfallen.
Gegen Unionsfraktionschef Spahn werden neue Vorwürfe wegen umstrittener Maskenbeschaffungen während der Corona-Pandemie erhoben. In einem internen Untersuchungsbericht heißt es, der frühere Bundesgesundheitsminister habe einer Firma aus seiner Heimat ohne Ausschreibung den Beschaffungsauftrag erteilt. Im Vorfeld habe es Widerstand aus dem Innenministerium und dem Corona-Krisenstab gegen die Vergabe gegeben. Spahn habe sich darüber hinweggesetzt, zitieren NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung aus dem Bericht. Dem Bund entstand dadurch mutmaßlich ein Milliardenschaden. Ein umfassendes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr in Berlin soll noch in diesem Monat kommen. Das hat Innensenatorin Spranger dem RBB mitgeteilt. Bisher galt ein befristetes Verbot nur in bestimmten Bereichen. Spranger sagte, man wolle eine eindeutige Rechtslage schaffen. Waffen seien dann in allen Bussen und Bahnen auf Bahnsteigen und in Bahnhöfen untersagt. Die Sicherheit der Fahrgäste werde erhöht, so die SPD-Politikerin. Das Tennisfinale der French Open in Paris ist komplett. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien hat sich im Halbfinale in 3 Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic durchgesetzt. Im Endspiel morgen trifft Sinner auf den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 19 bis 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 16 und in Fürstenwalde 17 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, nachmittags Schauer und Gewitter, zum Teil kräftiger bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 8.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und warte für Sie im Studio, Bernhard Kämpfer, einen schönen Samstagmorgen. Hat die EU-Kommission Steuergeld ausgegeben, um Klimalobbyisten zu bezahlen? Eine Recherche der Zeitung Welt am Sonntag legt das zumindest nahe. Aus geheimen Verträgen will die Zeitung erfahren haben, dass Beamte der Europäischen Kommission Umweltverbände dafür bezahlt haben, deutsche Unternehmen zu verklagen und auch EU-Parlamentarier zu beeinflussen. Pascal Küpper hat die Einzelheiten.
Ziel der Aktionen sei es gewesen, die Öffentlichkeit von der Klimapolitik der EU zu überzeugen, schreibt die Zeitung. Dafür soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein. Laut der Welt am Sonntag sind die Verträge sehr konkret. So seien als Gegenleistung für Fördergeld etwa eine bestimmte Anzahl an Lobbybriefen, Nachrichten in Social Media und Treffen mit Parlamentariern gefordert worden. Als Beispiele werden Klagen gegen deutsche Kohlekraftwerke genannt oder auch die Beeinflussung von EU-Abgeordneten, bevor über Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien abgestimmt wurde. Der CDU-Politiker Pieper befürchtet einen Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Und die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Hahn fordert mehr Transparenz im Umgang mit Umweltverbänden, damit nicht der Eindruck entstehe, dass mit Steuerzahlergeld liebsame Meinungen gefördert werden sollen.
So wird der Bericht von Pascal Küpper. Jetzt schauen wir nach Israel und auf den Gazakrieg. Es gibt Bilder von bewaffneten Banden, die im Gazastreifen mit der israelischen Armee zusammenarbeiten sollen. Und jetzt häufen sich Medienberichte darüber, nachdem ein israelischer Politiker das auch öffentlich gemacht hat. Möglicherweise hofft Israel damit, die Position der Hamas im Gazastreifen schwächen zu können. Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv fasst zusammen, was darüber bisher bekannt ist.
Avigdor Lieberman ist ein altgedienter Politiker in Israel vom Typ Bulldozer. Gerade ist er in der Opposition und hat es mit einer Veröffentlichung geschafft, die Regierung von Premier Benjamin Netanyahu in Schwierigkeiten zu bringen. Kritik am Krieg im Gazastreifen gibt es in Israel genug, aber das, was Lieberman in einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 12 gesagt hat, ist Sprengstoff. Plötzlich verteilt der Staat Israel Waffen an alle möglichen Banden. Sie erhalten Waffen vom Staat Israel. Das ist völliger Wahnsinn. So wie Netanyahu damals versuchte, gegen die palästinensische Autonomiebehörde ein Gegengewicht mit der Hamas aufzubauen, baut er jetzt Milizen, die sich mit dem Islamischen Staat identifizieren, als ein Gegengewicht zur Hamas im Gazastreifen auf. Ein schwerwiegender Vorwurf, aber auch was danach passierte, war eher ungewöhnlich. Benjamin Netanyahu tat nämlich so, als sei das, was Lieberman da gesagt hatte, völlig normal. Was hat er schon veröffentlicht, dass Sicherheitsbehörden Clans in Gaza beauftragt haben, die sich gegen die Hamas stellen? Was soll daran schlecht sein? Das ist nur gut, es rettet Leben israelischer Soldaten. Aber die Veröffentlichung dessen hilft ausschließlich der Hamas. Das, was da vom israelischen Regierungschef lapidar bestätigt wurde, ist keine Kleinigkeit. Denn während Israel im Gazastreifen gegen die Hamas und andere Terrororganisationen kämpft, kooperiert die Armee mit anderen Gruppen und stattet sie offenbar auch mit Waffen aus. Im Gazastreifen erreichen wir Ali Abu Hashem. Er will nicht viel über sich verraten, nur dass er Aktivist ist. Offen spricht er aber über die Ziele Israels bei dieser Kooperation. Die Israelis wollen, dass sich die Palästinenser selbst regieren. Entsprechend dem israelischen Wunsch sollen einige Milizen mit der Führung des Gazastreifens beauftragt werden. Heute gibt es Anzeichen dafür, dass eine Miliz im Süden des Gazastreifens gebildet wurde, die 100 bis 300 Menschen umfasst. Diese Miliz wird von Yasser Abu Shabab geführt. Diese Miliz besteht aus einer Gruppe Krimineller und einige waren in Gefängnissen im Gazastreifen. Das ist ein gefährlicher Indikator für die nächste Phase. Yasser Abu Shabab, der Milizenführer, ist Anfang 30. Er hat einen Facebook-Auftritt. Dort gibt es Fotos von ihm mit schusssicherer Weste und einer Waffe in der Hand. Vor der Brust hängt lässig eine Sonnenbrille. Auch die Miliz, die ihr anführt, hat einen Auftritt in den sozialen Medien. Dort nennt sie sich Palestinian Popular Forces. Es gibt ein Logo und im Text palästinensisch nationale Töne. Die Gruppe soll in Abstimmung mit Israel im Süden des Gazastreifens operieren. Ein anonymer israelischer Offizieller sagte im Radiosender Kan, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Wir reden über eine militärische Einheit, die Anweisungen von hoher Stelle bekommt. Gangs in Gaza werden mit Waffen ausgestattet. Sie bekommen Anweisungen von Offizieren und vom Geheimdienst, die vor Ort begleiten. Yasser Abu Shabab ist sicher kein Freund der Hamas. Er soll wegen Drogenschmuggels in Gaza im Gefängnis gesessen haben. Und es gibt Gerüchte, dass er und seine Miliz Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat haben, auch eine Terrororganisation. Von sich selbst sagt die von Israel unterstützte Miliz, sie sichere die Hilfsgüter. Tatsächlich gibt es Vorwürfe, ihre bewaffneten Kämpfer hätten LKW mit Hilfsgütern geplündert. Ali Abu Hashem, der Aktivist aus Gaza, über das, was möglicherweise dahinter steckt. Die Hamas schafft es nicht mehr, den Gazastreifen zu kontrollieren. Dieses Chaos erstreckt sich ehrlich gesagt über das gesamte Gebiet. Es gibt Chaos und ein Vakuum. Es gibt niemanden, der die palästinensische Bevölkerung schützt. Heute schließt die Miliz dieses Vakuum. Das Zeichen ist klar. Die Hamas ist nicht in der Lage oder hat große Probleme, den Gazastreifen zu führen. Israel jedenfalls scheint in der jetzigen Phase auf die Truppe zu setzen und könnte dieses Modell auch in anderen Teilen des Gazastreifens nutzen. Kritiker sagen, damit setze Israel auf andere, sehr radikale Kräfte und das trage nicht zur Stabilität im Gazastreifen bei.
Information von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv über bewaffnete Gruppen, die im Gazastreifen mit der israelischen Armee zusammenarbeiten sollen. So, jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema. Im Berliner Stadtpark Lichtenberg, da steigt heute ein großes Gartenfest. Der Landesverband Berlin, der Gartenfreunde e.V. lädt zusammen mit den Laubenpiepern der Bezirke zum Tag des Gartens 2025 ein. Was Sie dort alles erleben können, das erzählt Ihnen jetzt der RBB 24 Inforadio-Reporterin Annette Miersch.
Rosa, gelb, orange geflammt, Rosen in allen Farben duften und blühen üppig in den kleinen Gärten. Der lila Fingerhut ist fast 2 Meter hoch. Kirschen bekommen langsam rote Bäckchen. Wir sind bei Laubenpiepern im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde. Um 11.30 Uhr beginnt der Tag des Gartens 2025 hier mit einer Führung für alle Interessierten. Die lädt Gerd Schopper, Präsident des Berliner Landesverbandes der Gartenfreunde, herzlich ein.
Ja, die Kleingartenanlage Alwin Bielefeld ist eine der ältesten Anlagen im Bezirksverband Berlin-Lichtenberg. Und wir wollen den Besucherinnen und Besuchern des Festes die Möglichkeit geben, bevor sie dann in der Parkaue in Lichtenberg feiern, auch eine Kleingartenanlage kennenzulernen.
Das eigentliche Fest ist, wie eben gehört, nicht so weit draußen. Von 12 bis 22 Uhr läuft es im Stadtpark Lichtenberg, nähe S-Bahnhof Frankfurter Allee. Unter anderem sind alle 15 Bezirksverbände vor Ort, freut sich Marion Quart von den Berliner Gartenfreunden.
Die haben ja meistens ökologische Projekte in ihren Bezirken zu laufen. Darüber werden die berichten, ob es jetzt der Schaugarten ist oder der Naturlehrpfad, ihre Teilnahme am Landeswettbewerb der Kleingärtner, aber auch Naschprogramme. Also wir werden hier ganz viel naschen können, was schon geerntet werden konnte, Marmeladen, Konfitüre, Soßen, alles, was aus dem Kleingarten kommt.
Artenvielfalt, Kräuterkunde, Baumschnitt, alte Gemüsesorten. Es gibt viel zu entdecken und zu erfahren für die ganze Familie.
Wie man pflanzt mit Kindern, Topfen, Pflanzen, kleine zarte Pflanzen, pikieren, vereinzeln, sowas zeigen wir. Oder anständiges Wassermanagement. Einfach wie man das machen kann für einen Garten oder auch für einen Balkon.
Das Ganze hat auch einen ernsten Hintergrund. Die rund 70.000 Berliner Kleingärtnerinnen und Kleingärtner wollen zeigen, welch wichtigen Beitrag sie fürs Stadtgrün leisten. Dafür muss endlich das sogenannte Berliner Kleingartenflächensicherungsgesetz in trockene Tücher, fordert Laubenpieper-Verbandschef Gerd Schopper.
Dass wenn tatsächlich im Ausnahmefall Kleingartenflächen für andere Zwecke in Anspruch genommen werden müssen, dass dann in gleicher Größe auch zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme Ersatzflächen in der Stadt vorhanden sein müssen, damit die Flächenbilanz ausgeglichen bleibt. Das ist eigentlich unser Hauptanliegen. Und das soll in diesem Gesetz sein.
Denn die Begeisterung vieler Berliner fürs Freizeitgärtnern ist ungebrochen, bestätigt Schopper. Die Wartelisten für eine eigene Parzelle seien lang. Aber es lohne sich durchaus, bei den Verbänden auch mit diesem Anliegen heute Hallo zu sagen.
Wir freuen uns auf Menschen, die auch aktiv in den Vereinen sich engagieren wollen, die bereit sind, auch die Gemeinschaft zu pflegen und zu fördern. Und je eher wir Interessenten kennenlernen, umso besser ist es.
Das sagt Gerd Schopper. Er ist Präsident der Berliner Gartenfreunde zum Tag des Gartens heute im Stadtpark Lichtenberg. Ja, vielleicht für Sie noch ein kleiner Tipp für das Wochenende. Der Bericht war von Annette Miersch. 8.12 Uhr haben wir es jetzt, 8:12. Um wirklich alle wichtigen Ereignisse und Meldungen mitzubekommen, da dürfte man eigentlich gar nicht mehr schlafen. Oder Sie hören einfach den RBB 24 Inforadio Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Die Freunde und Journalisten Christoph Schrag und Hendrik Schröder informieren über die Top-Themen der Woche, sind dabei aber selten einer Meinung. Was in dieser Woche los war und für Streitgespräche sorgt, verrät Hendrik Schröder.
Wir reden über Mekka in dieser Woche bei 7 Tage wach, genauer gesagt natürlich über den Hadsch, die jährliche Pilgerreise nach Mekka, die in dieser Woche begonnen hat. Im vergangenen Jahr gab es dabei rund 1300 Tote, denn in Mekka in Saudi-Arabien ist es wahnsinnig heiß, bis zu 50 Grad und es kommen 2 bis 3 Millionen Menschen in wenigen Tagen dahin. Also logistisch eine riesige Herausforderung und wir haben uns erzählen lassen, wie sich das anfühlt, bei so einer Pilgerreise dabei zu sein und besprechen, was die Gläubigen in Mekka in diesem Jahr erwarten könnte. Außerdem schauen wir auf die bundesdeutschen Grenzen und auf die Art, wie dort unter Innenminister Dobrindt von der CSU die Grenzkontrollen verlaufen. Da haben Gerichte nun entschieden, die Form der pauschalen Zurückweisung ist nicht legal. Zumindest wurde das in mehreren Einzelfällen entschieden. Und der Innenminister will aber weiter an dieser Form von Zurückweisung festhalten. Und das ist eine wirklich interessante Gemengelage, was Deutschland will, was es laut EU-Recht darf und natürlich, was das überhaupt bringen soll, außer ja Symbolpolitik nach innen. Und apropos Symbolpolitik, auch der ACAB-Pullover der jungen Grünen Jette Nizat wird uns nochmal beschäftigen. Die hat damit ja eine große Debatte über das Tragen solcher ja polizeikritischer und polizeibeleidigender Textilien ausgelöst. Wir schauen noch ein Stück weiter und fragen uns, lenkt dieser Skandal um den Pulli vom eigentlichen Thema ab, nämlich die Probleme, die es ganz offenkundig bei der Polizei gibt. Das alles in der neuen Folge von 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder.
Ja, und 7 Tage wach ist zu finden und zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt oder leicht gekürzt hier bei uns im Programm im RBB 24 Inforadio und das um kurz nach 13:30.
RBB 24 Inforadio Sport.
Für die deutsche Fußballnationalmannschaft geht's heute vom Trainingsquartier im fränkischen Herzogenaurach mit dem Bus nach Stuttgart, denn dort trifft sie morgen in der Nations League auf Frankreich. Es ist das Spiel um Platz 3 in diesem Wettbewerb. Ja, und während Deutschland im Halbfinale gegen Portugal verloren hat, musste sich Frankreich knapp Spanien geschlagen geben. Doch unser Reporter Florian Eckel findet, beim französischen Team ist ganz schön Musik drin.
In ihrer Heimat werden Frankreichs Nationalkicker wie Superhelden gefeiert und besungen. Dabei haben die Blauen seit dem Weltmeistertitel 2018 nur noch einmal die Nations League gewonnen. Hingucker sind die Franzosen dennoch schon allein wegen ihrer Auftritte bei den Nationalmannschaftslehrgängen. In teuren, teils ausgefallenen Designerfummeln begeistern sie die Modewelt. DFB-Stürmer Dennis Undaff kann damit nur wenig anfangen.
Mich juckt's wirklich nicht. Ich finde es gut, wenn Leute sich so anziehen wollen. Es ist jedermanns Entscheidung.
Er selbst mag's lieber quadratisch, praktisch, gut.
Ich brauche einfach nur Platz für meine Schuhe, deswegen hatte ich beim letzten Mal eine Mülltüte.
Bodenständigkeit und harte Arbeit. Genau das braucht Deutschland jetzt gegen die französischen Hitparadenkönige um... Frankreichs Stürmerstar versammelt um sich eine Handvoll fertiger und noch zu entwickelnder Weltklasse-Spieler. Das bereitet DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem harmlos Auftritt gegen Portugal leichte Sorgen.
Vielleicht waren wir auch ein bisschen verwöhnt durch die letzten erfolgreichen Spiele und auch guten Spiele, die wir gemacht haben. Man sieht halt immer wieder auf diesem allerhöchsten Niveau, wenn du da nur ein paar Prozent weniger machst, dann wird's schwer.
Dennoch ist das DFB-Team für den Mann, den sie Tante Käthe nennen, kein One-Hit-Wonder.
Ja, wir haben es ja schon bewiesen, nicht nur bei der Europameisterschaft bis zum Viertelfinale, tolles Spiel gegen die Spanier, aber dann auch danach.
Während das Duell gegen Deutschland für Frankreichs Nationaltrainer Deschamps nicht besonders wichtig sei, wollen Undaff und seine DFB-Band zeigen, was in ihnen steckt. Vorbild ist Frankreichs Halbfinalgegner.
Spanien hat gezeigt, wie man gegen die bestehen kann. Deswegen, wir hatten auch unsere Chancen, hatten gute Spiele gegen Frankreich und wollen natürlich jetzt gewinnen.
Damit dieser Ohrwurm endlich aus den Charts verschwindet. Merci beaucoup, on est
ensemble. Ja, und Anpfiff der Partie Deutschland gegen Frankreich ist dann morgen um 15 Uhr. Bei uns im Inforadio sind Sie mit dabei, denn wir schalten morgen Nachmittag immer wieder live ins Stadion nach Stuttgart. Wir sind aber auch live bei der Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft dabei, denn die Füchse Berlin, die spielen morgen am letzten Spieltag ebenfalls um 15 Uhr bei den Rhein-Neckar-Löwen um den ersten Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte. Mit einem Sieg hätten sie diesen Titel sicher. Gleich spreche ich hier im Programm mit dem langjährigen Füchse-Kapitän Paul Drucks, der in dieser Saison seine Karriere beenden musste, morgen aber natürlich mit den Füchsen mitfeiern will.
Werbung. Dum, dum, dee, da, da, da. Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte. Dum, dum, dee, da, da,
da. Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Tempelhof meldet 16, Treuenbrietzen schon 18 Grad. Bis zu 25 Grad sollen das heute werden. Erst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Später wird's dann nass, denn dann ziehen vereinzelt auch Gewitter auf. Schauen wir noch morgen auf den Pfingstsonntag. Ebenfalls Schauerwetter, dazu auch noch windig. Pfingstmontag ebenfalls wechselhaft. Temperaturen gehen dann auf 16 bis 19 Grad zurück.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Dreieck Spreeau und Niederlehme liegen Gegenstände. Die B1 Küstrin Kiez-Müncheberg ist zwischen dem Abzweig nach Alt-Tucheband und Seeloh nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Stadtverkehr Berlin-Charlottenburg, die Hartenbergstraße, ist zwischen Steinplatz und Joachimsthaler Straße jetzt in beiden Richtungen nach dem Unfall gesperrt. Der Tiergartentunnel ist zwischen Reichpietschufer und Heidestraße in beiden Richtungen gesperrt. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren ersatzweise Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.20 Uhr mit Jonas Ziegler. Beamte der Europäischen Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Ziel sei gewesen, die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Dafür sei Steuergeld in Millionenhöhe geflossen. Pascal Küpper.
Laut der Welt am Sonntag sind die Verträge sehr konkret. So seien als Gegenleistung für Fördergeld etwa eine bestimmte Anzahl an Lobbybriefen, Nachrichten in Social Media und Treffen mit Parlamentariern gefordert worden. Als Beispiele werden Klagen gegen deutsche Kohlekraftwerke genannt oder auch die Beeinflussung von EU-Abgeordneten, bevor über Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien abgestimmt wurde.
Das Beschaffungsamt im Bundesinnenministerium geht davon aus, dass die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis 2028 komplett gelöst sind. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan seien interne Analysen der Bundeswehr. Danach wird damit gerechnet, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Beschaffungsamt will dem Bundestag bis Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze. Ronald Lessig.
Um die Kassen zu stabilisieren, sollte die Beitragsbemessungsgrenze bei den Krankenversicherungen auf 8.050 Euro angehoben werden, schlägt Pantazis vor. So wie das bereits bei der gesetzlichen Rentenversicherung der Fall ist. Bisher müssen nur bis zum Bruttoeinkommen von 5.512,50 Euro Beiträge in die Krankenkasse gezahlt werden. Alles oberhalb dieser Grenze bleibt beitragsfrei.
Der Berliner Landesverband der Gartenfreunde fordert vom Senat mehr Rechtssicherheit, wenn Kleingartenflächen umgewidmet werden. Verbandspräsident Schopper sagte dem RBB 24 Inforadio, sollten Parzellen etwa für Wohnungs- oder Schulbauten genutzt werden, müssten Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. Ein Gesetzentwurf dazu sei in Arbeit und befinde sich in der Abstimmung zwischen den Senatsverwaltungen. In Berlin gibt es rund 70.000 Kleingärten. Das Tennisfinale der French Open in Paris ist komplett. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien hat sich im Halbfinale in 3 Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic durchgesetzt. Im Endspiel morgen trifft Sinner auf den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 19 bis 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 16 und in Fürstenwalde 17 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, nachmittags Schauer und Gewitter, teils kräftiger bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 8.23 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Die Füchse Berlin, die können morgen am Sonntag Handballgeschichte schreiben, denn der Meistertitel ist zum Greifen nah. Berlin war in den letzten Jahren schon häufiger dran am bewährten Pott, hat den Titel aber jeweils knapp verpasst. Bei der Partie bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim reicht ein Unentschieden, weil die Füchse einen Punkt besser dastehen als Titelverteidiger Magdeburg und die Füchse außerdem auch die bessere Tordifferenz haben. Einer, der morgen auch in der Halle sitzen wird und natürlich fest die Daumen drücken wird. Das ist Paul Drucks, ehemaliger Kapitän der Füchse, der seine Profikarriere nach einer schweren Verletzung beenden musste. Ja, und er ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Drucks.
Guten Morgen, vielen Dank.
Herr Drucks, bevor wir gleich mal über das Spiel morgen reden, lassen Sie uns doch noch mal auf den Abend in dieser Woche in der Berliner Max-Schmeling-Halle gucken. Da wurden Sie von Ihrem Team und von den Fans ganz, ganz groß verabschiedet auf riesiger Bühne. Sagen Sie uns, was war das für ein Moment? Wie haben Sie das erlebt?
Boah, der ganze Tag hat schon sehr aufregend angefangen. Ich habe tatsächlich sehr schlecht geschlafen die Tage davor und habe kaum ein Auge zugemacht. War natürlich ein bisschen aufgeregt. Hatte zum Glück meine Familie um mich rum. Meine Eltern sind gekommen, meine Geschwister und meine Frau mit den Kindern. Hatten vorher eine kleine Veranstaltung mit den Liebsten, die ich so um mich rum haben wollte. Das war sehr, sehr emotional und danach konnte ich das dann einfach nur genießen. Es war echt eine ganz, ganz tolle Aufmerksamkeit, die man bekommen hat und eine Wertschätzung. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
An diesem Abend, von dem wir da reden, da haben Sie auch gesagt, das, was jetzt folgt, das wird noch viel spannender. Spannend wird natürlich auch das Finale morgen in Mannheim. Wie wird es für Sie, das alles entscheidende Spiel der Füchse zu sehen, ohne dass Sie eingreifen können?
Ja, das ist natürlich das einzig Schwierige daran. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hab da wirklich sehr großes Vertrauen in diese Truppe. Die spielen einen überragenden Handball gerade. Ich glaube nicht, dass sie morgen zu stoppen sind. Deshalb gehe ich da relativ entspannt rein. Aber klar, ich meine, es ist das Spiel um die Meisterschaft. Das ist nicht irgendeins.
Da geht um alles, ne?
Absolut. Und vor allem gibt es natürlich auch viel zu verlieren auf der anderen Seite, aber ebenso viel zu gewinnen. Und wie gesagt, wir spielen einen tollen Handball, sind eine super eingefleischte Truppe. Von daher bin ich da sehr entspannt bei den Spielen.
Sie sagen entspannt. Ich hoffe, das gilt auch für die Mannschaft. Aber da ist natürlich eine wichtige Frage. Wie macht man das, dass man nicht nervös wird, keine Angst vor dem Siegen bekommt?
Ja, also ich glaube, dass man nicht nervös wird, ist ausgeschlossen. Ich glaube, die Jungs haben natürlich in den letzten Wochen gemerkt, was da möglich ist und von Woche zu Woche, wo das dann auch ein bisschen greifbarer wurde, je nervöser wird man. Das hat man vielleicht auch bei dem Start gegen Gummersbach gesehen. Nichtsdestotrotz haben wir ja so ein gutes Urvertrauen in unser Spiel, so ein gesundes Selbstvertrauen, dass ich finde, dass wir auch in schwierigeren Phasen immer den kühlen Kopf bewahrt haben. Und ich mache mir da keine Sorgen, dass das auch morgen der Fall ist.
Ich denke, einen Namen müssen wir bestimmt nochmal erwähnen. Matthias Gitzel, der ist sicherlich der überragende Athlet der Füchse. Aber Handball ist ja kein Einzelsport. Wie schätzen Sie das ein? Wie profitieren die anderen in der Mannschaft von Ihnen?
Ja, ich glaube, das ist immer in Wechselwirkung zu sehen. Natürlich macht Matthias seit Jahren einen überragenden Job, hat sich extrem stark weiterentwickelt und ist eine absolute Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz. Nichtsdestotrotz lebt er auch davon, dass er natürlich Anspiele bekommt, dass jemand anders den Zweikampf gewinnt oder ihn zur Kreuzung holt. Aber natürlich auch durch sein Spiel, durch seine Torgefährlichkeit reißt er Lücken für andere Spieler. Das geht halt immer in Wechselwirkung einher.
Schauen wir mal auf die letzten Spiele der Füchse. Selbst wenn der Gegner immer eine Zeit mithält, die Füchse lassen einfach nicht locker, bis sie denn das entscheidende Momentum auch auf ihre Zeit ziehen können. Was ist denn das Rezept von Trainer Jaron Siewert? Woher kommt dieser Siegeswille?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile eine sehr starke Eingespieltheit, die uns da stark macht. Die Jungs kennen sich jetzt über Jahre hinweg sehr, sehr gut, haben viel zusammen spielen und trainieren können. Wir haben uns Stück für Stück entwickelt. Wir spielen einen enormen Tempo-Handball, was, glaube ich, viele Mannschaften irgendwann zermürbt. Man hat es auch bei dem Spiel gegen Gummersbach gesehen, wo es relativ lange ausgeglichen war. Und wenn wir dann so unseren Motor anstellen und nochmal 3-4 Tore extra machen können in kurzer Zeit, wird es für viele Mannschaften schwierig, damit zu gehen. Und das macht, glaube ich, diesen ganz großen Unterschied.
Jetzt gibt's einen Neuzugang schon für die kommende Saison, den norwegischen Nationalspieler Tobias Gröndahl. Der kommt quasi als Ihr Nachfolger zu den Füchsen. Sind Sie zufrieden? War das eine gute Wahl?
Auf jeden Fall. Als ich das erste Mal gehört habe, welcher Name da rumgeistert, war ich sehr zufrieden. Das ist ein toller Spielmacher, der sehr variabel ist, der, glaube ich, dem Spieler nochmal ein bisschen was anderes gibt, was wir auch brauchen können. Das freut mich sehr.
Sie haben es ja eben vorhin schon gesagt, Sie sind sehr optimistisch, was die Partie morgen bei den Rhein-Neckar-Löwen betrifft. Gehen wir mal vom Positiven aus. Sie machen das klar und Sie kriegen den Pott. Wie wird dann gefeiert?
Puh, da
aus
der Planung bin ich raus, aber wer Handballer kennt, weiß, dass man auch gut feiern kann.
Dann brennt die Hütte. Paul Druck sagt das, ehemaliger Kapitän der Füchse. Ja, ich wünsche Ihnen morgen viel Glück und uns natürlich ein spannendes Finale. Und vielen Dank für Ihre Zeit heute früh.
Ganz, ganz lieben Dank. Schöne Grüße.
8:30 Uhr haben wir es gleich. Sie sind beim RBB 24 Inforadio und wir bleiben noch beim Sport, gucken dafür aber in die USA. Dort sind viele Dinge sehr viel teurer als hier bei uns in Deutschland. Das gilt auch für den Kindersport. Unsere USA-Korrespondentin Kerstin Klein erzählt in ihrem Korrespondententagebuch vom großen Geschäft mit den kleinen Kickern.
0049 Geschichten aus der Ferne.
Ich liebe es, am Wochenende am Spielfeldrand zu stehen. Kaffee in der Hand, Sonne im Gesicht. Die Kinder laufen dem Ball hinterher. Alltag einer Soccer-Mom in den USA. Ganz sicher geht das auch vielen Fußballmüttern und Vätern in Deutschland so. Aber mein Weg dorthin ist anders als eurer, nämlich deutlich teurer. Ein Vereinswesen wie in Deutschland gibt es hier nicht. Zumindest nicht da, wo ich lebe, im Umland von Washington D.C. Stattdessen gibt es unzählige private Clubs, die den Kinderfußball professionell aufziehen und vermarkten. Unter 3.000 Euro geht fast nichts. Pro Saison, pro Kind wohlgemerkt. Und das ist nur der Clubbeitrag. Die Trikots sind voller Sponsorenwerbung. Aber glaubt bloß nicht, dass die dann kostenlos oder im Preis inbegriffen sind. Bei unserem Club müssen auch das die Eltern zahlen. Nochmal knapp 500 Euro pro Kind. Und alle 2 Jahre gibt es ein neues Trikotset, das erworben werden muss, egal ob das Kind gewachsen ist oder nicht. Und wehe, dein Kind wird erfolgreich. Dann steigt es auf in ein sogenanntes Travel Team, ein Reiseteam. Für uns heißt das gelegentliche Hotelübernachtungen. Für andere Eltern zusätzlich Flugtickets. Alles aus der eigenen Tasche, versteht sich. Warum machen Eltern das mit? Wir machen es mit, weil unsere Kinder nichts dafür können, dass wir in die USA gezogen sind. Sie wollen Fußball spielen und sollen das können. Bei vielen amerikanischen Eltern spielt noch ein ganz anderer Gedanke mit. Kinderfußball als Investment in die Zukunft. Universitäten in den USA sind teuer. In die begehrten Unis reinzukommen ist verdammt schwer. Fußball kann da ein Türöffner sein. Schafft man es in ein Team einer Uni, darf man dort auch studieren. Und ist man besonders gut, bekommt man vielleicht sogar ein Stipendium. So weit muss ich gar nicht denken. Für uns geht es bald zurück nach Deutschland. Dann wird alles billiger, auch der Fußball. Vorausgesetzt, wir finden ein Team. Denn von anderen Eltern höre ich, das ist gar nicht so leicht. In meiner Ecke der USA hingegen findet jedes Kind ein Team. Ist ja auch logisch. Die Eltern zahlen ordentlich. Und je mehr Kinder im Club, desto höher der Profit.
Soccer-Mom Kerstin Klein war das über den Kommerz im Kindersport in den USA. Berlin Sounds. Unter diesem Motto feiern wir beim RBB mit einer großen Sommeraktion die Musikstadt Berlin. Ja, und zu den Melodien dieser Stadt gehören auch die Lieder und Gesänge der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die es hier bei uns gibt. Unser Reporter Markus Latton wollte mal wissen, welche Rolle Musik im Buddhismus spielt.
Ein flaches Gebäude inmitten der Plattenbauten zwischen Janowitzbrücke und Strausberger Platz. Im begrünten Innenhof tanzen rote und gelbe Gebetsfahnen im Wind. Ein Teich, Bänke und Lotuspflanzen bilden den atmosphärischen Rahmen im Berliner Meditationszentrum Lotus Vihara. Jan Kersias ist vom Beruf Schauspieler und kommt in seiner Freizeit hierher, um auf eine ganz besondere Art zu singen.
Om Namo Gurudev Namo Gurudev, Gurudev, Gurudev Namo.
Ja, das ist ein Mantra, was Respekt zollt und seinen Lehrer anruft. Das wird auch gerne in müden Phasen nach der Mittagspause oder so, wenn man sich danach zur Meditation setzen möchte, dann kann man sich damit nochmal energetisieren.
Jan Kersias lernte die Mantren zu lieben. Als jemand, der katholisch aufwuchs und Gebete früher als eine Art Pflichtübung erlebte.
Und hier habe ich jetzt gelernt, über die Mantren ein Gebet zu gehen, einfach um sich mit seinem inneren Herzen zu verbinden.
Der Begriff Mantra stammt aus der altindischen Sprache Sanskrit. Eine allgemein akzeptierte Definition gibt es nicht. Wilfried Reuter, Mitbegründer von Lotus Vihara, sagt, das Wort lässt sich auf verschiedene Weise übersetzen. Geistbefreier, Geistbeschützer oder auch Instrument des Geistes. Eine Silbe, ein Wort oder eine Wortfolge, die wiederholt gesprochen, gedacht oder gesungen wird.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
zum Beispiel ein Mantra wirklich 20 Minuten, 30 Minuten immer wieder wiederhole, vielleicht sogar eine Stunde, merkt man tatsächlich, wie der Geist, das ist wirklich ähnlich wie auf einer Pilgerreise, wo man 2-3 Wochen lang der Geist sagt, was machst du hier eigentlich? Du musst nach Hause, deine Familie, deinen Beruf. Und irgendwann gibt der Geist auf und sagt, okay, der hört nicht auf zu laufen. Und dann wird es ruhig und es fällt eine Stille in einen hinein.
Buddhistische Mantrin Markus Laton hat berichtet und mehr zum Thema Musik für die Seele gibt's im Rahmen unserer RBB Sommeraktion Berlin Sounds hier im RBB 24 Inforadio zum Beispiel morgen Mittag in unserer Sendung Leben und die beginnt wie immer um kurz nach 12:30.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die Messe Berlin ist zurück, sagt ihr Chef Mario Tobias. Den Einbruch in der Corona-Krise hat das Unternehmen überwunden. Im vergangenen Jahr gab es sogar einen Rekordumsatz und trotzdem ist nicht alles rosig. Es gibt Konkurrenz im Ausland, es gibt Sanierungsbedarf und auf dem Gelände. Und dazu kommt auch noch der geplante Umbau des Autobahndreiecks Funkturm inklusive absehbarer Verkehrsprobleme. Wie also steht's um die Berliner Messe? RBB24-Reporter Sebastian Schöbel hat sich umgehört.
Hochzufrieden gab Messechef Mario Tobias kürzlich bekannt, die Messe Berlin hat 2024 ein Rekordjahr hingelegt. Gut 480 Millionen Euro Umsatz, davon blieb nach allen Abzügen ein Überschuss von 55 Millionen Euro übrig.
Wir sind mit unserem Kerngeschäft massiv zurück. Und gerade in so einem besonders starken Jahr wie 2024 mit der größten Indotrans aller Zeiten, 170.000 Menschen bei uns auf dem Messegelände, 90% davon aus dem Ausland, haben wir ein unglaublich starkes Jahr hingeliefert und haben einfach Rekordzahlen auch nicht nur in den Umsätzen, sondern auch in den Erträgen aus unserem Messe- und Kongressgeschäft gemacht.
Der Verweis auf das Kerngeschäft ist wichtig. Zuletzt besserte nämlich vor allem der Großauftrag für die Flüchtlingsunterkunft auf dem Ex-Flughafen Tegel die Bilanz der Messe auf, was dem landeseigenen Unternehmen auch Kritik eingebracht hat. Messechef Tobias kontert.
Und das Geld, was dort umgesetzt wurde, wo wir im Auftrag des Landes Berlin die Sicherheit übernommen haben, die Bauten übernommen haben, das ist auch etwas, was wir natürlich hier wieder am Standort Berlin reinvestieren. Das heißt, das ist Geld, was im Endeffekt in Berlin dann bleibt.
Vor allem aber brummt eben das Messegeschäft wieder. Gerade erst fand zum ersten Mal die JITEX Europe statt, ein Ableger von einer der größten Tech-Messen der Welt in Dubai. Für Berlin ein Coup, sagt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, und ein wirtschaftspolitischer Strategiewechsel.
Deep Tech, Fintech, Health Tech, Green Tech, Games, das ganze Thema künstliche Intelligenz, das sind die großen Wachstumsfelder für Berlin. Und da brauchen wir eben auch Investoren aus dem Ausland, die eben auch eine Souveränität hier ermöglichen in Deutschland, in Europa, die ein wenig uns auch unabhängig macht von dem, was in den USA passiert.
Und die Messe soll dafür der entscheidende Hebel sein, wenn da nicht die ein oder andere Ablenkung wäre. Etwa die Debatte über einen Umzug der Messe zum Flughafen Tempelhof, angestoßen vom EUREF-Macher und Architekten Reinhard Müller.
Die Messe an dem Standort war unter Westberliner Zeiten, glaube ich, super, aber ich glaube, so eine Stadt muss mal in die Zukunft denken.
Indem man das Geld, das für die Sanierung der Messe laut Müller nötig wäre, in einen Neubau in Tempelhof steckt und auf dem Messegelände unterm Funkturm Wohnungen baut. Die Messe aber winkt ab und hat andere Pläne. Sie will ins Ausland expandieren mit immer neuen eigenen Veranstaltungen. Die Tourismusmesse ITB zum Beispiel soll nächstes Jahr erstmals nach Südamerika gehen und in Asien will man eine neue IT-Messe für die Gesundheitsbranche starten.
Über den Stand bei der Messe Berlin informierte RBB-Reporter Sebastian Schöbel.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg, Tempelhof meldet 16 Grad, Cottbus 19 Grad, bis zu 25 Grad soll das heute werden. Dabei wechseln sich erst Sonne und Wolken ab, später wird es dann auch nass, denn dann ziehen vereinzelt auch Gewitter auf. Morgen am Pfingstsonntag auch Schauerwetter, dazu dann noch windig. Pfingstmontag ebenfalls wechselhaft, Temperaturen gehen dann runter auf 16 bis 19 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
Die B1 Küstrin Kiez-Müncheberg ist zwischen dem Abzweig Alt-Tucherband und Seelo nach einem Unfall voll gesperrt. Stadtverkehr Berlin-Charlottenburg, die Hartenbergstraße ist zwischen Steinplatz und Joachimsthaler Straße nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Der Tiergartentunnel ist zwischen Reich-Pietsch-Ufer und Heidestraße in beiden Richtungen gesperrt. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Und Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.40 Uhr mit Jonas Ziegler. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Das Beschaffungsamt im Bundesinnenministerium geht davon aus, dass die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis 2028 komplett gelöst sind. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan seien interne Analysen der Bundeswehr. Danach wird damit gerechnet, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Beschaffungsamt will dem Bundestag bis Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. Der Berliner Landesverband der Gartenfreunde fordert vom Senat schnellere Rechtssicherheit, wenn Kleingartenflächen umgewidmet werden. Ein Gesetzentwurf befinde sich in der Abstimmung bei Senatsverwaltungen und Behörden, sagte Verbandspräsident Schopper dem RBB 24 Inforadio.
Für uns ist eigentlich der Knackpunkt eines solchen Gesetzes, dass wenn tatsächlich im Ausnahmefall Kleingartenflächen für andere Zwecke in Anspruch genommen werden müssen, dass dann in gleicher Größe auch zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme Ersatzflächen in der Stadt vorhanden sein müssen, damit die Flächenbilanz ausgeglichen bleibt. Das ist eigentlich unser Hauptanliegen. Und das soll in diesem Gesetz sein.
Gerd Schopper, Präsident des Landesverbandes der Gartenfreunde Berlin. In Berlin gibt es rund 70.000 Kleingärten. Beim Karneval der Kulturen in Berlin beginnt heute Mittag der Kinderkarneval. Der Umzug mit Kostümen startet auf dem Marianenplatz in Kreuzberg und führt über die Oranienstraße zum Görlitzer Park. Dort wird ab 14 Uhr bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt dann der traditionelle Straßenumzug. Wegen Bauarbeiten diesmal in Mitte und Friedrichshain. Das Straßenfest bleibt aber wie gewohnt rund um den Blücherplatz. Das Tennisfinale der French Open in Paris ist komplett. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien hat sich im Halbfinale in 3 Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic durchgesetzt. Im Endspiel morgen trifft Sinner auf den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel. Ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 19 bis 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 17 und in Neuruppin 13 Grad. Es weht mäßiger Wind aus Südwest. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, Nachmittag Schauer und Gewitter, teils kräftiger bei 17 bis 21 Grad. Am Pfingstmontag neben einigen Wolkenfeldern ab und zu Sonne und vor allem in der Nordhälfte einzelne Schauer, 16 bis 19 Grad. Die Zeit 8.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
weiter im Studio. Bernhard Kempf, einen schönen Samstagmorgen wünsche ich Ihnen. Dass zwei Männer sich streiten, das ist an sich nichts Besonderes. Geht's aber um Donald Trump und Elon Musk, dann sieht die Sache ganz anders aus. Denn einer ist der mächtigste und der andere der reichste Mann der Welt. Auslöser der Schlammschlacht ist Trumps neues Steuer- und Haushaltsgesetz, das der US-Präsident The Big Beautiful Bill nennt. Bei Musk klingt das ein bisschen weniger blumig, denn er nennt es eine Abscheulichkeit und warnt vor einer weiteren hohen Staatsverschuldung Amerikas. Darüber habe ich mit Katrin Klüver-Eschbrook gesprochen, deutsch-amerikanische Politologin und Expertin für transatlantische Beziehungen bei der Bertelsmann Stiftung. Sie ist nicht überrascht, dass zwischen Trump und Musk, die unzertrennlich schienen, jetzt der Bruch da ist und das nur wenige Monate, nachdem Trump im Amt ist.
Wir haben immer damit gerechnet, dass diese zwei großen Egos an einem Punkt aneinander geraten würden. Es ist vielleicht überraschend, dass es in der Tat bis zum offiziellen Ende der Amtszeit im Weißen Haus von Elon Musk gedauert hat. Die New York Times hat etwas nachrecherchiert und in der Tat bei der Verabschiedung von Elon Musk bekam Donald Trump einen Ordner zugeteilt, in dem drin stand, dass der von Elon Musk vorgeschlagene NASA-Chef in der Vergangenheit Demokraten Parteispenden zugeordnet hatte. Und das war der erste Stein, an der diesen Streit ins Rollen brachte. Und dann machte sich Elon Musk eben bekanntlich über das große Haushaltsgesetz nicht nur lustig, sondern nahm es eben auch faktisch auseinander. Und das sorgte für Rumoren in der Republikanischen Partei, die sowieso schon ein bisschen mit ihrem Präsidenten hadert. Also da ist einiges in Bewegung geraten.
Was meinen Sie, wem von den beiden könnte dieser Streit am Ende mehr schaden beziehungsweise auch möglicherweise gefährlich werden?
Ja, das ist eben genau jetzt wirklich die Frage. Denn was wir hier als Schauspiel erleben, ist eigentlich dann die wirkliche Debatte, wie viel Einfluss kann großes Geld in der Politik haben? Wie viel Einfluss hat großes Geld auf Macht? Denn schlussendlich ist es so, wenn in der Tat die Republikaner im Senat diesen großen legislativen Entwurf, der die Trump'sche Politik erst in feste Regeln gießt, wir müssen daran denken, dass Donald Trump fast die ganze Zeit jetzt 135 Tage mit Notstandsdekreten, mit Präsidentschaftsdekreten gearbeitet hat. Alles ist anzweifelbar. 177 Gerichtsverfahren gibt es gegen die Entscheidungen von Donald Trump. Er braucht diese legislative Initiative, um sein Programm durchzubringen, um den Staatsumbau zu vollenden. Wenn das nicht gelänge, dann steht Donald Trump zunächst mal mit seinem Mandat in beiden Häusern politisch vor dem Nichts. Und dann wird er vermutlich auch nichts scheuen, sich weiter zu verteidigen. Und Elon Musk hat mit den großen Finanzsäcken die Möglichkeit, dort Republikaner auch für einen Vorwahlkampf für 2026 auszustatten, dass sie Paroli geben könnten gegen diesen Präsidenten. Also es ist doch einiges tektonisch wirklich ins Wanken geraten und es zeigt einfach nur noch mal auf, wie diese Entscheidung 2009 vom obersten Gerichtshof unendliche Parteispenden in amerikanischen Wahlkämpfen reinzuspülen, welche Fehlentscheidung das schlussendlich war.
Es ist was ins Wanken geraten, haben Sie gerade gesagt. Inwieweit hat denn diese Schlammschlacht, die wir da sehen, möglicherweise auch Auswirkungen hier auf uns, hier in Europa?
Ja, Elon Musk hat natürlich in dem Sinne zu viel Macht, als dass er große, sensible Systeme inzwischen verwaltet. Wir haben gesehen, wie seine willkürliche Entscheidung zu Starlink der Ukraine in ihrer eigenen Planung für Drohnenangriffe und weiteres mehr geschadet hat. Wir sehen jetzt, wie er mit Weltraumpolitik droht, Donald Trump. Er hat die sensibelsten Daten der Amerikaner. Auch da hat der oberste Gerichtshof vor 48 Stunden entschieden, er darf Einsicht halten in die sensibelsten Daten der Amerikaner. Also er ist zu verbunden, auch wenn es darum geht, was digitale Assets in Europa angeht. Er hatte sich an die Seite von Trump gestellt mit den anderen Tech-Milliardären, um im Übrigen auch auf unsere Technologiegesetzgebung einzuwirken, den Digital Services Act, den Digital Markets Act. Wenn er da seine Unterstützung entzieht, wenn da mit anderen Parteien in Europa gearbeitet werden könnte, um dort andere Lösungen zu finden, könnte das mitunter Gutes heißen für Europa, vielleicht auch im Sinne von Starlink. Aber man hätte immer das Gefühl, man hängt an einem seidenen Rachefaden. Und ob man da dann wirklich in planbare Basen kommt, das ist eine ganz andere Frage. Aber es zeigt nochmal auf, Abhängigkeiten sind nie gut.
Jetzt hat Elon Musk auch eine Umfrage auf seiner Plattform X gestartet, hat seine Follower gefragt, ob es vielleicht Zeit für eine neue Partei in den USA wäre. Wie realistisch meinen Sie, ist das denn, dass neben Demokraten und den Republikanern eine weitere Partei entstehen könnte?
Es ist in einem so großen, so diversen Land unglaublich schwierig. In der Vergangenheit ist das immer wieder versucht worden, Parteien der Mitte, aber eben auch libertäre Einschläge, wir denken an Ross Perot als Präsidentschaftskandidat, einzuschlagen, in der Fläche einen Parteiapparat aufzubauen, wie die Republikaner und die Demokraten das über Jahrhunderte faktisch getan haben. Das wird schwierig, aber dass Elon Musk bis ins Äußerste gehen wollen würde, er ist der reichste Mann der Welt, das kann man ihm vielleicht in diesem argumentativen Moment nicht abnehmen. Ich halte es strukturell für wenig realistisch, aber dass er großen Einfluss auf politische Prozesse nehmen kann, das wissen wir spätestens seit den 275 Millionen Dollar Geschenken an die Kampagne von Donald Trump.
Letzte Frage an Sie. Was meinen Sie, was werden wir jetzt sehen? Wird einer von beiden Herren möglicherweise zurückstecken oder bleibt es weiter bei Auge, Auge, Zahn um Zahn?
Ja, es gibt noch intermediäre Milliardäre in den USA, die sich schon in den Streit eingeschaltet haben, darunter auch der große Hedgefondsmanager Bill Ackman, der im Übrigen auch hinter der Attacke gegen die Harvard-Universität steht, auch finanziell. Der hat Elon Musk schon zum Einlenken angereizt und Elon Musk sagte, you're not wrong, also vielleicht werden wir da auch bestimmte Momente sehen, wie sich zwei wiederfinden. Donald Trump ist jedenfalls im Zollstreit dafür bekannt, dass er immer einen Schritt zurückgeht, wenn es wirklich brenzlig wird. Vielleicht ist das ein Verhaltensmuster, was sich auch hier durchsetzt.
Katrin Klüver-Eschbruck sagt es, deutsch-amerikanische Politologin, und sie ist Expertin für transatlantische Beziehungen bei der Bertelsmann Stiftung. Jetzt haben wir es 10 Minuten vor 9, 8.50 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Mehr als 8000 Menschen sind es, die in Deutschland dringend auf ein lebensrettendes Organ warten und das oft vergeblich, denn die Zahl der Spender ist geringer als der Bedarf. Meist wissen die Hinterbliebenen von potenziellen Spendern auch nicht, ob ein Organ des Verstorbenen überhaupt transplantiert werden darf, wenn zum Beispiel der Organspendeausweis fehlt. Heute ist Tag der Organspende und wie eine Entscheidung dafür ein ganzes Leben verändern kann, das schildert RBB24-Reporter Paul Vorrat.
Mit höchster Dringlichkeit wartete die damals 12-jährige Lisa Marie Böhlke auf ein neues Organ. Nach 6 Wochen kam für die Berlinerin aus Schöneweide die erleichternde Nachricht, dass ein neues Herz für sie bereitsteht.
Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin, weil das bedeutet für mich natürlich alles. Das bedeutet mein ganzes Leben, die ganzen Menschen, die ich liebe und die mich lieben, die ganzen Erlebnisse, Reisen, alles, was ich jetzt auch weitergeben kann.
Vor dem neuen Spenderherz durchlebte Lisa Marie eine beschwerliche Zeit. Sie saß im Jahr 2015 monatelang im Krankenhaus, musste 2-mal reanimiert werden. Über 2 Wochen war sie im künstlichen Koma, erhielt eine Herzpumpe. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation DSO berichtet, im Durchschnitt verhilft jeder Spender seinen Empfängern zu 31 neuen Lebensjahren. Aber nur selten steht eine Spenderniere oder Leber bereit. Dr. Sandra Loder, geschäftsführende Ärztin der DSO Nordost, zuständig für Berlin und Brandenburg.
Wir hatten 2024 tatsächlich ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Das hat auch dazu geführt, dass wir uns mit den Krankenhäusern zusammengesetzt haben, geguckt haben, was können wir machen. Und es ist tatsächlich so, dass wir in Brandenburg nur 12 Organspender hatten im letzten Jahr. Das waren deutlich mehr Anfragen, aber die wir tatsächlich umsetzen konnten.
In Berlin waren es 42 Spender. Vorbehalte gegen eine Organspende gibt es viele.
Das ist die Angst, dass man anders behandelt wird, wenn man Organspender wird, dass eben weniger gemacht wird. Das zweite ist natürlich die große Sorge, bin ich überhaupt richtig tot? Also die Feststellung des sogenannten Hirntods. Das wird von 2 unabhängigen Ärzten festgestellt, sind rechtlich genau festgelegte Schritte. Und auch da kann ich voller Inbrunst und Gewissheit sagen, dass das ein sicheres Verfahren ist.
Am Deutschen Herzzentrum der Charité werden im Jahr 30 bis 40 Herzen transplantiert, zum Teil auch in Kombination mit anderen Organen. Auf der Warteliste stehen dagegen weit mehr als 100 Herzpatienten. In anderen Ländern läuft das Verfahren hingegen besser, beobachtet Professor Felix Schönrath, leitender Oberarzt.
Die Überlegung einer Widerspruchs- oder Zustimmungslösung ist hochrelevant, weil wir einfach sehen, dass in vielen anderen europäischen Ländern durch die Widerspruchsregelung mehr Organe schwerstkranken Menschen zugeführt werden können.
In Ländern wie Frankreich und Österreich gelten Verstorbene als potenzielle Organspender, falls sie zu Lebzeiten nicht ausdrücklich der Entnahme widersprochen haben. In Deutschland muss man dagegen aktiv der Organspende zugestimmt haben, entweder durch den Organspendeausweis, eine entsprechende Patientenverfügung oder einen Eintrag ins Organspenderegister.
Wofür ich immer appelliere, dass man sich einmal im Leben eben mit der Organspende beschäftigt und dann sagt, ja, ich möchte das oder ich möchte das nicht und beides ist völlig in Ordnung, aber dann überlässt man diese Entscheidung eben nicht seinen Angehörigen in dieser vielleicht schwersten Stunde des Lebens.
Sagt der Arzt Felix Schönrath im Bericht unseres Reporters Paul Vorreiter. Peacekeeper, darunter stellen die meisten sich wohl Blauhelmsoldaten der UNO vor, aber auch Polizistinnen und Polizisten und zivile Expertinnen und Experten beteiligen sich im Auftrag der Bundesregierung an internationalen Friedenseinsätzen. Jedes Jahr werden 9 Peacekeeper des Jahres ausgezeichnet und diesmal war Cornelia Taylor darunter. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo.
Meine Arbeit als Zivilist ist natürlich nicht das gleiche wie militärischer Beobachter oder Soldaten, die eben zum Frieden sichern dabei sind, sondern wir sind dabei, unterschwellige Konfliktursachen zu bearbeiten. Zum Beispiel habe ich im Südsudan oder in Afghanistan mit daran gearbeitet, Polizisten, Juristen, Richter oder Parlamentarier auszubilden, um genau an diesen Ursachen mitzuarbeiten.
Das sagt Cornelia Taylor. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo und eine der deutschen Peacekeeper des Jahres 2025. Ein längeres Gespräch mit ihr hören Sie hier im RBB 24 Inforadio und zwar heute Mittag ab 12.33 Uhr oder jederzeit in unserer App.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Jules Vernes rasantes Abenteuer, die Reise um die Erde in 80 Tagen, kennen wohl die meisten. Sogar eine Theaterfassung des Autors war vor über 100 Jahren ein echter Dauerbrenner. Da versanken sogar ganze Schiffe mit Knall und Rauch und liefen echte Elefanten über die Bühne. Die uckermärkischen Bühnen Schwedt machen das in diesem Jahr ein bisschen anders. Und wie die Action bei der Weltreise in 80 Tagen auf die Odertalbühne kommt, das hat sich RBB-Kulturreporterin Sabine Kramm bei den Proben angeschaut.
Ich werde in 80 Tagen wieder genau hier sein.
Gezwitscher, einfliegende Vögel von Storch bis Ente, der Blick aufs Wasser, all das macht das Theatererlebnis auf der Schweder Odertalbühne mit aus. Das entschädigt auch schon mal für Sonnenhitze, Regen und Kälte oder Mücken, sagt der Darsteller des Dinas Passepartout, David Alonso.
Also im Sommer ist es so schön, draußen zu spielen und hier direkt am Wasser zu sein mit der Natur. Das macht einfach was ganz Besonderes mit dem Spiel.
David Alonso und sein Kollege Fabian Ranglack als Darsteller des Phileas Fogg freuen sich, bis 19. Juli in 11 Vorstellungen wieder draußen spielen zu können. Beide Protagonisten haben als Reisende mit wenig Gepäck hinter der Bühne nicht so viel Stress wie ihre Kollegen, die mehrere Rollen spielen.
Wir haben ja das Glück, dass wir unser Kostüm kaum wechseln müssen. Die anderen Schauspieler sind natürlich am Kämpfen und haben mindestens genauso viel Action hinter der Bühne wie vor der Bühne. Aber wenn alles so bunt ist und man in diesen verschiedenen Ländern die Atmosphären und Situationen spielen darf, das macht schon was her.
Ich wechsle einmal die Weste, so. Aber es ist schon eine Kostümschlacht. Aber das zahlt sich natürlich total aus, weil sich das natürlich hier in dieses Bühnenbild auch total toll einfügt.
Und das besteht größtenteils nur aus einem großen Bilderrahmen, der einen Teil des dahinterliegenden Oderarms zeigt, nur halb ausgefüllt von einer Videoleinwand. Die hilft aber, sich auf der Weltreise in Raum und Zeit zu orientieren an über 40 Orten.
Dann ist das so, als würde man den Bilderrahmen mit großen Farben bemalen und das sind dann halt die Kostüme.
Die Transportmittel aus Jules Vernes Zeit zeigt auch die Videoleinwand. Schwankende Schiffdecks auf hoher See, an Zugfenstern vorbeifliegende Landschaften, Häuserschluchten der Städte.
Noch 78 Tage, er schafft es, er schafft es, noch 77 Tage.
Den Wettlauf gegen die Zeit aus dem Stück scheint es heute nicht mehr zu geben, wo man in nur Stunden um die Welt jetten kann, vergleicht Thilo Esche.
Aber ist das doch eine Reise? Aus unserem Gefühl heraus ist eine Reise dann eine Reise, wenn ich meine Komfortzone verlassen muss, wenn ich bereit bin, mich auf neue Kulturen einzulassen und wenn das irgendwas mit mir macht und nicht, wenn ich einfach nur da war und klopf dort einen Flock rein und fahr weiter.
Die Songs hat wieder Tom van Hasselt, der musikalische Leiter der uckermärkischen Bühnen, komponiert und sich dabei an der Weltmusik bedient.
Willkommen in Bombay ist so ein bisschen vom Bollywood inspirierte Tanznummer. Da haben wir eine Nummer, wir durchqueren den Wilden Westen, gern Osten, das ist so eine Country-Nummer.
Daily Mirror, eine Art wiederkehrende Zeitungsschau in London, auch das ein Leitmotiv. Oder einfach Zeit für Kostümwechsel.
Es springt immer wieder zurück nach London. Da sehen wir die Bevölkerung, wie sie das durch die Zeitung erfährt, was die Reisenden eben erleben.
Ja, die Reise um die Erde in 80 Tagen feiert heute Abend Premiere im Rahmen der Odertal-Festspiele in Schwedt. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, Schönefelde 18, Ciesa ebenfalls 18 Grad, 25 Grad soll es noch werden. Dabei wechseln sich erst Sonne und Wolken ab, später wird es dann auch nass, dann ziehen vereinzelt auch Gewitter auf. Morgen am Pfingstsonntag auch Schauerwetter, dazu dann auch noch windig.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafeland Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest plus 10 Minuten. Die B1 Küstrin Kiez-Müncheberg ist zwischen dem Abzweig Alt-Tucheband und Selo nach einem Unfall voll gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Charlottenburg, die Hartenbergstraße ist zwischen Steinplatz und Joachimsthaler Straße nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Der Tiergartentunnel ist zwischen Reichpietschufer und Heidelstraße in beiden Richtungen gesperrt. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Zur S-Bahn Berlin bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen den Bahnhöfen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren ersatzweise Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Das Beschaffungsamt im Bundesinnenministerium fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan seien interne Analysen der Bundeswehr. Danach wird damit gerechnet, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Beschaffungsamt will dem Bundestag bis Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze von 8.050 Euro. Aktuell zahlen Versicherte nur bis zu einem Bruttoeinkommen von rund 5.500 Euro Krankenkassenbeiträge. Alles darüber ist beitragsfrei. In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Rentnerinnen und Rentner gearbeitet wie noch nie. Wie das Magazin Stern berichtet, waren mehr als 1,1 Millionen Menschen über 67 Jahren erwerbstätig. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des BSW hervor. Im Vergleich zum Jahr 2004 habe sich die Zahl der arbeitenden Rentner vervierfacht. Beim Karneval der Kulturen in Berlin stehen heute Familien und Kinder im Mittelpunkt. Während das Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg weitergeht, ziehen die Kinder mit Kostümen durch die Straßen. Svetlana Oheim, RBB 24.
Der Umzug der Kinder startet um 12 auf dem Mariannenplatz und endet im Görlitzer Park. Dort wird dann um 14 Uhr bis 19:30 ein großes Familienfest gefeiert. Der große Umzug des Karnevals der Kulturen beginnt morgen Nachmittag wegen Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße, aber diesmal in Friedrichshain auf